Herzlich willkommen bei der aktuellen Folge von The Real Pain, Folge Nummer 23. Ja, kurz vor aufgenommen, diese Folge kurz vor der Return, der Tagung in Grafenegg. Das ist das Forum der Unternehmenssanierer, Restrukturierer, Turnaround Manager. Also ganz aktuell wollen wir in unserem aktuellen Schwerpunkt die neue Realität. Normalität, sagen wir lieber nicht, weil normal ist es glaube ich nicht, aber es ist die neue Realität. Erneut über das Thema der aktuellen Marktphase sprechen mit einem absoluten Immobiliensanierungsprofi, Immosanierer der Stunde, könnte man auch sagen, dem Christoph Schäfer.
Wenn ich da kurz unterbrechen darf, nicht Immobiliensanierer, wie man das normal versteht, also nicht technischer Sanierer, sondern wirtschaftlicher Immobilienunternehmenssanierer, glaube ich, musste man konkret sagen.
Danke für diese Ergänzung. Christoph Schäfer, bekannt aus Funk und Fernsehen dieser Tage. Wie schon gesagt, sehr, sehr umtriebig und mit sehr prominenten Projekten beschäftigt. Kleine persönliche Anmerkung auch, ich bin ja kein sozusagen ausschließlicher Turnaround-Manager, habe auch noch andere Schwerpunkte, aber in dem Bereich freue ich mich sehr, dass wir in einem Projekt gemeinsam, in einem schon etwas größeren Projekt zusammenarbeiten dürfen. Aber das nur zur Ergänzung. Lieber Christoph, ich habe zwei Bitten. Kurzer Werdegang, kurze Geschichte zu dir persönlich. Und meine Einstiegsfrage wäre, ist das aus deiner Sicht noch ein Markt, zum Thema auch neue Realität, oder nennen wir das von uns nicht so geliebte Wort Krise, ja, ist das noch ein Immobilienkrisenjob, den du machst, oder ist es eigentlich so, dass es wirklich ein reiner Managementjob ist, die neue Realität zu bewältigen? Also bitte kurze Vorstellung und danke fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung an euch beiden. Die Sandra kenne ich ja meistens nur vom Radlfahren, vom Gemeinsamen. Und wir haben ja, so wie du gesagt hast, schon etwas Gemeinsames, das wir gerade machen, das auch sehr interessant ist. Vor allem auch in der Größenordnung ist es nicht alltäglich. Von meinem Werdegang, ich bin Bauingenieur und Betriebswirt, versuche beide Welten von Beginn meiner Karriere an abzudecken. Und bin eigentlich schon mit meinem ersten größeren Job in die Sanierung gegangen. Also auch das war ein Restrukturierungsjob in der Baustoffbranche. Und ich kann meine 25 Jahre, die ich jetzt in solchen Positionen bin, glaube ich, an der Hand abzählen, die mit Ausbau, Vergrößerung und Akquisition in Zusammenhang sind, und der Rest war eigentlich Restrukturierung, Sanierung, Interimsmanagement. Also ich bin da hineingekommen, mir macht sehr viel Freude und es ist spannend und macht jeden Tag Spaß, obwohl man in der Früh nicht weiß, was der Tag bringt und wie der Abend dann ausschauen wird, aber das gehört dazu und ich glaube, das muss man auch wollen in so einer Phase, und darum, ja, Ist es für mich, macht es wahnsinnig Spaß, auch wenn es mehrere Projekte sind und nicht alles funktioniert, aber das meiste, glaube ich, ist in den letzten 2 Jahren ganz gut aufgegangen, und diesbezüglich kann man durchaus zufrieden sein, um deine Frage zu beantworten. Ja, also die Krise ist noch nicht aus. Ich wollte eigentlich, weil ich auch einen Vortrag einmal gehalten habe, vor 2 Wochen wollte ich hineingehen vor den Banker und wollte sagen, die Krise ist vorbei und der Boden ist erreicht, jetzt geht's hinauf. Leider Gottes hat unser Freund über Meer da andere Interessen, und das, was jetzt auf uns zukommt, ist noch schwer, wirklich schwer zu quantifizieren. Vielleicht ist es nur ein kleiner Ausschlag, den wir mit Zinsen irgendwie übergehen können. Wenn das länger dauert, fürchte ich, dass auch die Europäische Nationalbank wieder nachziehen muss. Und was das für uns bedeutet, dass es, wenn die Zinsen bergauf gehen, ist es einfach, dass die Immobilienpreise wieder runtergehen. Was ich glaube, es wird keinen wahnsinnigen Rums mehr machen hinunter, weil wir eh schon eine gewisse Bodenbildung sehen. Und seit letzten Sommer kann man sagen, dass die Zeit der Schnäppchenjäger vorbei ist und dass sich jeder denkt, naja gut, irgendwann aber kann ich nicht nur prüfen, sondern muss ich auch kaufen, weil doch die Nachfrage, wir sind in so einem Nachfrageengpass, dass es so wenig gibt, dass es irgendwann einmal muss das wieder hinaufgehen, nicht aufgrund der Weltwirtschaft, sondern einfach aufgrund des Engpasses und der Marktnachfrage. Ja, ich kann einfach nicht 5 Jahre lang nichts produzieren und glauben, dass es nicht auf die Preise ausschlägt. Mhm.
Noch kurz zu deinem Daily Business. Wie viel von den ganzen Sanierungen, die du jetzt in den letzten Jahren angefangen hast, so prozentueller Anteil, sind dann im Endeffekt Abwicklungen gewesen und wie viel haben dann wirklich den Turnaround geschafft?
Na, ich bin eigentlich nicht in der Abwicklung. Ach, also das ist für mich schon ganz wichtig, das zu sagen. Ich bin bis jetzt eigentlich immer davor gerufen worden, zu schauen, dass eben die großen Bauträger dann nicht in die Insolvenz schlittern, sondern habe versucht dann mit den Banken, also mit dem Eigentümer und mit den Banken gemeinsam eine Restrukturierung zu schaffen, die natürlich bei uns in der Branche ein strukturierter Abverkauf ist, mit je nachdem, was man sich dann ausmacht, wie das Ende aussieht, dass der Eigentümer nicht in Konkurs geht. Also es ist eine insolvenzfreie Liquidation oder Abarbeiten der Projekte. Also das ist ganz wichtig, hier zu sagen, dass das kein Zusperren ist oder keine Vorstufe zur Insolvenz oder zu einem Sanierungsverfahren, sondern dass das außerhalb mit allen Anstrengungen des Eigentümers und der Bank eine außergerichtliche Verwertung und Restrukturierung des Bauträgers ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, auf Projektsbasis wird oft die Sanierungstreuhand verwendet, wo man dann außerhalb der Struktur, der bisherigen Struktur, das Projekt fertig baut und danach einer Verwertung zuführt.
Okay, aber das heißt, wenn jetzt sämtliche Projekte des in Schieflage geratenen Bauträgers verwertet sind, was passiert da mit dem Bauträger?
Je nachdem, also er kann dann einen frischen Anfang starten, was ganz wichtig ist, weil das ja insolvenzfrei ist. Er ist bankable bei den Banken, was ganz wichtig ist, weil wenn man einmal in Konkurs geht, hat man doch den roten Punkt und findet es doch sehr schwer, auch wieder Finanzierungen zu bekommen. Und das ist eigentlich der größte Vorteil, wenn man das außergerichtlich macht, weil natürlich auch den Banken geholfen ist, das muss man auch ganz offen sagen, eine Verwertung in einem Konkursszenario ist immer anders als einem Restrukturierungsfall und deswegen ist das schon noch eine Hilfestellung der Banken, einen besseren Verkaufspreis zu bekommen und das wäre das Ziel, dass sich das danach auch manifestiert, für den Bauträger wieder durchstarten zu können.
Und wer beauftragt dich dann? Kommt der Bauträger zu dir und sagt, ich brauche Hilfe oder kommt die Bank dann schon zu dir, der Bauträger braucht Hilfe?
Also mehr als die Hälfte waren es die Banken, aber trotzdem ist auch der eine oder andere zu mir gekommen und gesagt, ich habe gelesen, ich habe gehört, kannst du mir nicht vielleicht helfen da? Mhm. Und das, glaube ich, kommt ganz gut an bei den Banken, weil ich versuche, eine gewisse Objektivität in das Ganze hineinzubekommen. Also ich war selber Bauträger, sein Eigenprojekt ist immer das Schönste, Beste und man hat sich am meisten überlegt. Verstehe ich aber auch. Ja, also man lebt, wir sind ja keine, das ist ja nicht unemotional unser Business. Und es ist aber oft auch die wichtigste Funktion bei mir, diese Brückenbaufunktion zwischen Eigentümer und Bank und dem dann auch zu vermitteln, dass das eben schon in einer Phase ist, wo vielleicht auch das eine oder andere Porzellan zerschlagen wurde davor. Ja, und es ist oft dann schon egal, was der Eigentümer sagt. Wenn ich das gleiche Wort oder das gleiche sage wie der Eigentümer, wird es mir geglaubt, dem Eigentümer dann nicht mehr und drum. Und das muss ich aber versuchen, dem Eigentümer das kann, ja, also es sind ja Leute, die wirklich große Firmen und große Portfolios zusammengestellt haben, die halt jetzt in der Krise, ja, wie viele halt das nicht gesehen haben und dadurch in Schieflage gekommen sind, aber deswegen sind sie ja per se keine schlechten Projektentwickler. Und denen muss man halt dann das schon vermitteln, dass das jetzt nichts mit seiner Person zu tun hat, sondern mit dem Status, in dem er ist und da das auf eine objektivere Ebene zu bringen, das ist halt das Wichtige und damit auch auf Vertrauen irgendwann einmal vom Bauträger zu bekommen. Das ist eigentlich das Wichtige. Also ich wäre nicht mit einem roten Teppich und mit offenen Armen empfangen, wenn ich ins Unternehmer komme.
Das ist die perfekte Überleitung durch das Wort Brücke erwähnt. Wir wollen auch den Brückenschlag zur letzten Folge nehmen. Unsere Hörerinnen interessiert sicher, wie der Job eigentlich so in der Praxis aussieht. Ich glaube, vorweg muss man sagen, an Arbeit mangelt es da ja nicht, weil auch in den Banken oft die Ressourcen für das Managen derartiger Projekte enden wollen sind. Du kannst dich vielleicht erinnern, vor ein paar Monaten habe ich auf unserer gemeinsamen Baustelle zu dir gesagt, wären wir beide Makler, dann wären wir uns vielleicht was neidig, aber ich glaube, die Sorge haben wir in der Marktphase nicht. Wie sieht so ein typisches Projekt, natürlich jedes hat seine Unterschiede, wie kann man sich das vorstellen, operativ deine Arbeit? Also von klassischen Unternehmenssanierern habe ich gelernt, die gehen in ein Unternehmen und da läuft, die wollen alle Belege sehen, da läuft jeder Beleg sozusagen, da gibt es da den Stapel Belege und da läuft jeder Beleg von Interimsmanager, CRO, Chief Restructuring Officer, Unternehmenssanierer vorbei. Kannst du uns so einen Überblick geben über so einen Standard-Case, wie deine Arbeit in der Praxis aussieht?
Begonnen hat das ja die größte Restrukturierung, die wir gemacht haben, wo wir jetzt dabei sind nach 2 Jahren, dass wir die abschließen. Da hat es ja kein Buch gegeben, wo wir nachschauen haben können. Das war die erste Großrestrukturierung, wo die Banken mich gefragt haben, wie würden sie es machen. Zuerst habe ich einmal die ganzen Bilanzen und Liquiditätsrechnungen und alles bekommen. Es waren 70 Seiten und ich habe gesagt, aber wie schaut es denn bei den Projekten aus? Also das alleine, der Zugang hat damals noch gefehlt, dass man einfach sagt, okay, man nimmt sich einmal die 60 Projekte her, analysiert die, schaut, was kann ich in einem strukturierten Verfahren, glaube ich, für einen Preis erzielen zu können, was kann ich in einem Fire Sale, sprich in einem Konkursszenario erreichen. Und dieses Delta ist dann überhaupt einmal, hat dazu geführt, dass man sich einer Restrukturierung nähert. Weil Restrukturierung ist mit 20 Banken, oft mit Zinnkapitalgläubigern eine sehr komplexe Sache. Man muss sich auch mit den restlichen Gläubigern noch einigen, weil es kann ja dann jeder den Konkurs auslösen. Das heißt, man braucht eigentlich einen Konsens zwischen allen Gläubigern. Und dann habe ich mir mal hingesetzt, aber auf einen Excel-Sheet hergeleitet, wie der Nukleus eines Businessplans für eine Restrukturierung funktionieren kann. Und da sind wir aus dem Blickwinkel der Bank, was sind quasi sowieso Kosten für die Bank, die sie da in einer Restrukturierung, aber auch in einem Konkursszenario hat und daraus Erträge, die Kosten ermittelt und das hat dann der wirtschaftliche Berater, das sind ja immer nicht nur rechtliche Berater, sondern auch Wirtschaftsprüfer dabei, daraus hat sich dann ein Business Case entwickelt. Und wenn das dann abgeschlossen ist, mit allen akkordiert, dann beginnt das Daily Business. Das hat viel auch mit einer normalen Managementfunktion zu tun, mit den Mitarbeitern. Gerade die Mitarbeiter ist ganz wichtig, dass man hier die auch abholt. Weil de facto gibt es ein gewisses Ende, ein absehbares Ende und hier eine Motivation zum mitzuhelfen ist ganz wichtig, weil alleine ist man gar nichts, ganz offen, und es sind doch komplexe Themen und sehr viel Reporting, dass man die Leute benötigt. Also da ist es doch nicht sehr unterschiedlich zu einem normalen Managementjob. Und ansonsten ist das Daily Business wird von den Mitarbeitern gemacht und ich bin vor allem im Verkauf, also für die Immobilien Verkauf zuständig, gemeinsam mit dem Geschäftsführer, aber auch mit der Verkaufsabteilung. Und das, was ganz wichtig ist, es wird von mir jeder Ausgang, jeder liquiditätsmäßige Ausgang wird von mir freigezeichnet. Das ist etwas, was die Banken auch nicht irgendeinem anderen überantworten, sondern das ist meine ureigenste Verantwortung, dass ich schaue, dass das wird mir auch tagtäglich vorgelegt oder am Handy oder im, also egal ob Urlaub oder nicht Urlaub, ob Wochenende nicht, aber ob Urlaub oder nicht, also das wird von mir freigegeben und freigezeichnet und erst dann wird es eingestellt bei der Bank und erst dann findet die Überweisung statt. Also das ist wirklich das Daily Business. Ich buche nicht, ich tue auch keine irgendwelche Reports sozusagen tägliche machen, sondern das ist die einzige wirklich tägliche Arbeit. Und was schon stark auch von mir forciert wird, ist das Reporting an die Banken. Du kennst das aus unserem Fall. Also das Quartalsreporting habe ich eigentlich zumindest einmal in den Eckzügen vom Entwurf her gemacht. Das wird jetzt in den einzelnen Firmen dann auch ähnlich gestaltet. Das sind dann oft 60 bis 70 Seitenwälzer, wo wirklich jedes einzelne Projekt der Status dargelegt wird, die Milestones, die in der Restrukturierung vorgesehen sind und auch die wichtigsten Business-Kennzahlen. Also das ist schon ein sehr lückenloses Reporting über die gesamten Tätigkeiten, die stattfinden und immer wieder ein Solist-Vergleich zur ursprünglichen Restrukturierungsvereinbarung. Aber auch das ist wiederum nur mit allen Beratern und Mitarbeitern möglich, dass man das dann auch zeitnah und in der gewünschten Qualität zustande bringt.
Das heißt, es wird jeder Schritt quasi dokumentiert, was hin mit zur Zielerreichung.
Ja, also man hat da vor allem beim Abbau also wenn es ein Abbauprojekt ist oder wenn es ein Fertigbauen ist, je nachdem ergeben sich die Milestones und dieser Solist-Vergleich ist eigentlich der wichtige. Ist auch wichtig für die Banken intern zu ihren Gremien vorzulegen und immer wieder zu reporten, dass man sieht eben, dass die Restrukturierungsvereinbarung oder Sanierungstreuhandsvereinbarung, was dort niedergeschrieben worden ist, auch grosso modo oder so wie ausgemacht erfüllt wird. Natürlich, das ist uns auch klar in der Immobilienbranche, sind wir nicht immer auf genau deckungsgleich, sondern da müssen die Abweichungen dann halt auch ganz genau beschrieben und argumentiert werden. Und dann gibt es darüber hinaus auch von den Stierco-Banken, das sind die Banken, die das meistens als größte Obligo haben, mit denen gibt es dann auch noch regelmäßige Treffen, wo man dann auch Präsentationen macht und wo man dann halt ein bisschen in die Tiefe geht.
Und das heißt, entschieden, was in die Verwertung geht und was fertig gebaut wird, wird anhand von den, was du vorher erwähnt hast, Verkehrswertverkäufen oder Forced-Sale-Verkäufen.
Ja, das wird mit den Banken gemeinsam, wird es entschieden, macht man es fertig oder wird es jetzt im Zuge der Restrukturierung verkauft. Also das ist schon ein sehr großer Unterschied zu den bisherigen Verkäufen. Das haben wir auch erst alle miteinander lernen müssen, dass die Bank immer am Tisch sitzt bei einem Verkauf. Das ist sonst nie so. Ich verkaufe, habe dann das Obligo, dass ich bei der Bank abdecke und der Rest gehört mir. Damit sitzt die Bank nie am Verhandlungstisch. Jetzt, da ich das Obligo oft oder bei den meisten Fällen nicht abdecken kann, ist, wenn auch virtuell teilweise, sitzt immer die Bank dabei und muss ihr letztes Hackerl geben und damit ist es schon ein anderer Verkaufsprozess, als er von uns in den letzten Jahren eigentlich gekannt wurde. Und das ist oft auch beim Käufer eine Umstellung, weil wenn ich am Anfang sage, aber es ist Ihnen bewusst, wir keine Reps und Warranties, es gibt keine Gewährleistung, außer dass es uns gehört und das, was im Datenraum steht, sagt jeder ja, ja, ja. Aber danach dann, wenn es dann zum Endgespräch oder zu der Endverhandlung geht, habe ich gesagt, da hätte man noch gerne eine Gewährleistung, da hätte man noch eine Gewährleistung. Sage ich, ist nicht, weil irgendwann einmal wird diese Gesellschaft liquidiert und es gibt keine Gewährleistungen und es hat auch immer von Beginn an auch nur Asset-Deals gegeben, weil so eine Restrukturierung einfach nicht in einem Kaufvertrag abbildbar ist. Das ist jetzt mit der Gesetzesänderung letzten Sommer ist es ein bisschen einfacher geworden, aber das hat es eigentlich von Anfang an immer gehabt. Aber wichtig ist, Banken spielen da als Verzicht und Obligo, Verzicht auf Obligo eben eine ganz maßgebliche Rolle in dem Verkaufsprozess.
Der Gesetzesänderung letzten Sommer meinst du die Share Deal, Asset Deal?
Ja, genau.
Steuerliche Regelung.
Genau.
Ja, vielen Dank. also ich muss auch dazu sagen, ich sehe schon auch, und da hast du sicher einen Beitrag daran, dass sich bei den Banken gewisse Prozesse beginnen durchzusetzen, auch wie man sozusagen diese Fälle bestmöglich abwickelt. Ich möchte jetzt ein bisschen so den Spin Richtung Bewertung zu Sandras Hauptthema legen. Sandra, du machst ja vermehrt auch Gutachten und Bewertungen in derartigen Fällen, die ich ja auch mitbegleiten darf. Weit fernab von einer konkreten Bank und konkreten Projekten gesprochen, Christoph. Kannst du uns ein bisschen ein Gefühl geben? Wir haben jetzt sozusagen eines Szenario, es gibt sozusagen kein aktives Turnaround-Management, das sich mit notleidenden Projekten beschäftigt. Und es gibt im Worst Case Liquidationen, es gibt also, ich nenne es fast ungemanagte Verkäufe von insolventen Gesellschaften, Projekten. Wir haben ja auch in der Finanzkrise gewisse Erfahrungswerte gelernt, 2008, 2009, wo ich auch noch reiner Bewerter war, Stichwort Forced Sale Value und ähnliches. Traust du dir zu, grobe Zahlen, Abschläge zu nennen, wenn man sagt, gut, es ist ein durchschnittliches Projekt mit keinen extremen Besonderheiten. Was man deiner Erfahrung nach da auch prozentuell gegenüber einer Versteigerung, was man da eigentlich managen kann als Turnaround-Manager im Immobilienbereich, so die Bandbreite?
Ja, da muss man wirklich zwischen Einzelabverkauf von Wohnungen und ganzen Projekten unterscheiden und von der Lage der Projekte. Also es ist der Unterschied zwischen Einzelabverkäufen bei Wohnungen, zum Beispiel wenn es unbefristete Mietverträge sind, also glaube ich, ist der Unterschied zwischen einem Verkauf in einem Konkursszenario und einem strukturierten Verkaufsverfahren nicht allzu groß. Ja, ist eine sehr schwierige Frage, weil es sehr viel unterschiedliche Rahmenbedingungen gibt, aber da hätte ich es einmal unter 10% gesehen, das Delta. Bei einem Gesamtdeal, von gesamten Häusern, ist es schon ein durchaus großer Abschlag, den ich bei 20 oder noch mehr Prozent sehe. Ja, also das, und vor allem muss man dem, was da auch noch dabei ist, ist, wenn es einmal im Konkurs ist, hat man wenig Möglichkeit, auf den Prozess einzuwirken. Ja, also das war am Anfang durchaus eine herausfordernde Diskussion mit den Banken, weil sie nicht gesehen haben, dass die Kosten auch wieder die Banken tragen müssen für den gesamten Prozess, weil sie sind die Einzigen, die im Geld sind. Und dieser Prozess, je nach Masseverwalter ist es natürlich abhängig. Der eine nimmt es und verkauft es, ohne da jetzt einen professionellen Prozess dahinter zu legen. Beim anderen ist es schon, der nimmt sich einen externen Berater, der das für ihn macht. Also es gibt da sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen und die sind natürlich dann auch abhängig, wie groß das Delta zwischen einem strukturierten Verkauf und einem Verkauf innerhalb eines Restrukturierungsszenarios ist. Natürlich, das muss man schon sagen, wenn die Gewährleistung, sprich bei einem Neubau hineinspielt, ist es natürlich ein fundamentales Problem, dass ein Konkurs hat, weil damit ist die gesamte Gewährleistung weg und damit hat man schon ein Riesenproblem beim Endverbraucher. Ja, also das ist bei Zinshäusern, die schon in die Jahre gekommen sind, nicht so, aber bei Neubauten, die in Konkurs gegangen sind, ist das ein riesengroßer Unterschied, ob das mit Gewährleistung oder ohne Gewährleistung verkauft wird.
Aber das heißt ja dann bei der Restrukturierung, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja auch, weil du ja auch sagst, du verkaufst das ja ohne jegliche Gewährleistung.
Nein, wenn das in der Restrukturierung ist ja das außerhalb eines Konkurses und da ist durchaus noch die Gewährleistung ein Thema, das wir mitverkaufen können.
Okay, das heißt, wenn ihr jetzt ein Gebäude fertigstellt und ihr verkauft es dann an einen Endverbraucher, dann verkauft ihr es mit, also
genau,
verkauft ihr
die Objekte. Weil das verkaufe ich ja oder das verhandle ich ja auch mit der Baufirma aus. Dann sage ich, wenn du jetzt entweder wirst du von mir besser gestellt, dadurch, dass es nicht in Konkurs geht, und du darfst es auch noch fertig bauen, und damit will ich aber auch die Gewährleistung über die jetzigen und vielleicht sogar, wenn das die gleiche Baufirma ist, über die Tätigkeiten bis zur Restrukturierung haben. Und das ist natürlich dann für die Bank oder für den Verkaufserlös absolut förderlich.
Absolut. Und was sind so die Nutzungsarten, die du jetzt in den letzten 2-3 Jahren hauptsächlich gehabt hast? Waren es hauptsächlich Wohnprojekte oder waren es auch
gewerbliche? Also primär waren es Wohnprojekte, es waren aber auch gewerbliche Projekte. Es ist auch bei vielen Wohnprojekten ist einfach unten das Erdgeschoss auch immer gewerblich verwertet. Hotels kann man auch dazu, und ja, also es ist quer durch den Gemüsegarten, wenn man das so sagen darf, aber mit einem Hauptfokus jetzt vor allem auf Wohnen und da auch auf Zinshäuser. Mhm. Und unentwickelte oder entwickelte Liegenschaften, die teilweise nicht fertiggestellt sind. Mhm. Und da ist natürlich auch bei solchen Immobilien, gerade bei nicht fertiggestellten Immobilien, ist der Hebel für die Bank am größten, wenn man das außerhalb eines Konkurses macht.
Ja, danke. Also diese Abschläge, die natürlich jetzt sehr allgemein gesprochen sind, das wirkt sehr plausibel. Ich würde dann noch gerne noch nachhaken in diesen, ich weiß ja, dass du sehr intensiv die Bieterprozesse, korrigier mich, aufsetzt, strukturierst, also für bestimmte Objekte, war gerade erst wieder in den Medien ein großer Fall, wo du das, glaube ich, auch jetzt wieder beginnst, so ein Objekt strukturiert zu verwerten. Ist das so, dass auch wenn es sozusagen der zu sanierende, das an Unternehmen, wie du sagst, noch lebend ist und aktiv ist, ist es trotzdem so, dass du dort von, wenn du auch mit den Maklerhäusern sprichst, die auch mit den Kaufinteressenten sprechen, du hast ja auch direkten Kontakt zu Kaufinteressenten, das lässt sich ja nicht vermeiden in dem Job. Wie stark ist da trotzdem der Einfluss dieser Situation, also dieser, wie man so schön sagt, Special Situation, in der sich die Immobilie befindet, ist das etwas, was von Kaufinteressenten auch aktiv angesprochen wird? Ich darf das ganz salopp sagen, naja, Herr Schäfer, wir wissen ja eh, das Ganze ist sehr auf Knirsch, ja. Oder ist das so, dass du sagst, sobald du eigentlich da die Hand auf diesem Prozess hast, ist das wie, als würde dieses Objekt verkauft werden unter normalen Rahmenbedingungen?
Naja, das ist ja nicht dann mit mir verbunden, sondern es ist ja mit der Struktur verbunden. Ich sage, das war am Anfang auf jeden Fall ein Thema, ja, sage ich. Aber da war klar von uns die Message, wir sind durchfinanziert von den Banken. Der Prozess ist, wir sind nicht in irgendeiner Form gefährdet. Es gibt auch keine Insolvenz. Und damit, wenn wir es heute nicht verkaufen, verkaufen wir es übermorgen oder in 2 Wochen. Aber das ist kein Grund, hier zu glauben, dass es einen Abschlag gibt. Natürlich gibt es einen Abschlag, einen Marktabschlag, der einfach dem Marktniveau geschuldet ist. Aber das wurde von uns sehr stark kommuniziert, dass wir sagen, ja, da müsst ihr zu einem Massenverwalter gehen und dort mitbieten. Aber bei uns ist es ein regulärer Prozess, und wenn Sie es nicht kaufen wollt, weil es glaubt, dass es noch billiger wird, ist das eure strategische Entscheidung. Ich kann nur sagen, dass wir durchfinanziert sind und nicht sozusagen in der Krise, sondern dass das abgestimmt mit den Gläubigern in ein, wie man sagt, strukturiertes und nicht in einem Fire-Szenario ist.
Also keine Zwangsverwertung, sondern eine ganz andere Verwertung. Wie hast du das in letzter Zeit, also wie hat sich das oder wie wirkt sich die aktuelle Marktsituation deiner Meinung nach auf die Verwertungsdauern aus?
Bis letzten Sommer war es eine Katastrophe, sage ich ganz offen. Ja, dann ist die KIM-Verordnung abgeschafft worden, obwohl die KIM-Verordnung weiterlebt. Ja. Trotzdem hat es ab dem Herbst mehr Bewegung am Endverbrauchermarkt gegeben, die wir sehen. Und wie ich schon vorher gesagt habe, irgendwo ist es dann im September, Oktober, sind auch die Schnäppchenjäger draufgekommen. Es ist eine gewisse Bodenbildung und es wird einfach nicht mehr günstiger. Und dadurch wurde auch gesagt, okay, jetzt schlage ich zu. Und haben wir doch in den letzten 6 Monaten sehr viel verkauft, weil, wie gesagt, viele daran glauben, das war zwar vor, vor Iran, dass, dass der Markt tendenziell wieder teurer wird und wieder hinaufgeht. Mhm. Ja?
Was ja eigentlich dein Eingangsstatement mit, wenn nichts produziert wird, dann müssen die Preise ja steigen, weil die Nachfrage ja da ist.
Genau.
In Einklang steht. Und was, das waren jetzt die Endverbraucherobjekte, was ist mit den Projekten?
Nein, aber auch die Projekte, das habe ich auch gemeint. Okay. Ja, also auch die Projekte haben durchaus an Fahrt gewonnen, dass nicht gesagt wird, naja, aber schauen wir jetzt noch drei andere an, sondern es geht irgendwo auch von uns die Argumentation in die Richtung, sage ich, du, ich habe nur zwei, drei andere, also wenn es das du nicht nimmst, dann es ist nicht so, dass wir auf der Ware sozusagen jetzt sitzen bleiben, sondern dass es durchaus auch mehrere Interessenten für ein Objekt gibt. Und das war ehrlicherweise Anfang, also Ende 24, erste Hälfte 25, hast oft wirklich ein, zwei Interessenten gehabt, wenn überhaupt. Also das war sehr, sehr schwierig.
Na, dann bin ich schon gespannt, weil wie der Alex vorher schon angekündigt hat, ist ja jetzt ein großes Objekt auch in deine Richtung gegangen, beziehungsweise in die Richtung eines strukturierten Verfahrens, haben wir heute oder gestern in den Medien gelesen. Mhm. Ob das bei dem großen Objekt dann auch so ja, über die Bühne laufen
wird. Ich hoffe, wichtig ist einfach, dass da sehr offen die Rahmenbedingungen auf den Tisch gelegt werden. Wir haben ein reges Interesse und also ich glaube, das ist durchaus auch eine Immobilie, die man relativ rasch analysieren kann. Mhm. Und wo es wenig Rahmenbedingungen gibt, die jetzt zu verifizieren sind. Es gibt sehr viel Potenzial, aber das passiert nicht heute, morgen oder übermorgen, sondern das muss man sich als Entwickler überlegen, was man da machen kann. Ich meine, es gibt solche Immobilien in dieser Art, in dieser prominenten Lage, weiß ich kein zweites zurzeit. Also da hoffen wir schon, dass wir die Interessenten bekommen.
Das ist auch eine Chance.
Mhm. Also, das war für mich wirklich eine sehr, sehr klare halbe Stunde. Ich darf kurz zusammenfassen und bitte korrigieren oder ihr beide korrigiert und ergänzt mich. Das heißt, der klare Rat geht in die Richtung, alle Karten auf den Tisch, Klarheit schaffen, alle Stakeholder auf den Tisch, offen kommunizieren. Natürlich, wenn es einen Club gibt mit Banken, die möglichst zu koordinieren. Wichtig war auch, das habe ich auch erfahren in meinen Aufgaben, dort, wo noch Personal ist, Ressourcen sind, Know-how sind, unbedingt versuchen zu sichern und zu motivieren.
Absolut.
Und dann Zeit zu bekommen für eine optimale, strukturierte Verkäufung, ohne dem Markt die Chance zu geben, die Marktwertbedingungen, Stichwort Käufer, Verkäufer, Handeln frei vom Zwang, zu schaffen. Das ist das so die...
Absolut. Absolut. Also das ist das Wichtigste und der Erfolg gibt sicherlich auch den Banken und uns als Beratern und als operativem Recht. Wir haben gegenüber dem Fire-Sales-Szenario von 2023 sind wir bei der größten Restrukturierung zurzeit bei knapp 50% drüber über den Fire-Sale-Preis, was den jetzigen Verkaufspreis anbelangt. Also das ist durchaus eine, glaube ich, etwas, was auch die Banken für sich als sozusagen Argumentation, den richtigen Schritt getätigt zu haben, mitnehmen können, weil eines muss schon klar sein, so eine Restrukturierung kostet natürlich auch Geld, ist auch eine gewisse Vertrauensbasis notwendig, sowohl was die Berater, was mich anbelangt, aber auch was den Eigentümer anbelangt, dass der auch gemeinsam in die richtige Richtung geht. Und das kann ich auch bestätigen, dass in den Fällen, wo ich zusammen gearbeitet habe, das am Anfang sicherlich nicht einfach war, aber dass der Mehrwert auch dem Eigentümer bewusst wurde und damit ein gemeinsamer Weg beschritten wurde. Und das ist sicherlich nicht zum Nachteil sämtlicher Stakeholder.
Ja, du engagierst dich ja auch in dem schon zitierten Return, in dem Forum für Unternehmenssanierung. Schreit eigentlich stark danach, vielleicht auch in der vielen Freizeit, die du ja sonst noch hast, da vielleicht irgendwann ein Grund, wäre das in einen Guideline oder ähnliches zu verwandeln, oder?
Ja, eine
passiert da schon etwas?
Nein, eine bankenmäßige Guideline gibt schon mit Restrukturierung. Also das haben berufenere Leute wie ich gemacht, die Gabi Schimmer, glaube ich, von der Sparkasse, Sonja Kaufmann und so. Also da gibt schon was, das auch primär auf die Restrukturierung der Immobilien von Immobilien gerichtet ist. bei mir ist es halt der, so wie wir auch heute gesprochen haben, eher der operative Ansatz, der vielleicht nicht uninteressant ist, und da ja, muss ich mir mal eine Zeit finden. Und als Techniker bin ich jetzt nicht so für meine schreibmäßigen Ergüsse bekannt, also da wäre ich mir eher schwer dann.
Du, was mich aber jetzt schon noch zum Abschluss interessieren würde, ist, wie lange schätzt du, dass du durchschnittlich in solchen, oder wie lange bist du durchschnittlich in diesen Unternehmen dann tätig? Man kommt wahrscheinlich auf die Größe und auf den Umfang der Projekte auch drauf an, aber gibt es auch eine Möglichkeit, dass du sagst, okay, jetzt habe ich das wieder einigermaßen auf die Füße gestellt und jetzt kann ich noch einem halben Jahr oder so raus?
Das ist je nach Ziel der Restrukturierung oder des Projektumfangs. Die großen Restrukturierungen, die wir jetzt haben, sind zwei. Die zwei sind für 2 Jahre angesetzt.
Okay.
Mhm. Ist aber teilweise, wird das ein wenig auch verlängert, weil es ist dann doch ein insgesamt ein Portfolio von über 1 Milliarde. Mhm. Und das schafft man halt nicht genau zum Stichtag. Da sind wir gerade dabei, das eine oder andere Monat das noch zu verlängern. Bei anderen, wenn es dann wirklich zu einem Exit kommen kann nach Fertigstellung, kann das durchaus auch früher als später sein, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen sind. Und ja, das muss man auch in gewissermaßen ein wenig flexibel halten. Man sollte sich natürlich eine Timeline ausmachen und dann, je näher es zum Ende kommt, halt auch gemeinsam mit allen Stakeholdern dann schauen, in welche Richtung es geht. Und es gibt dann auch mehrere Möglichkeiten, hier ein Ende zu machen. Und da sind wir eben, wie gesagt, bei der ersten Restrukturierung, die wir begonnen haben, jetzt gerade dabei, auch das zu Ende zu bringen. Und wird vielleicht den einen oder andere Vorgabe dann für weitere Restrukturierungen bilden können.
Sehr cool. Vielen Dank, wollte ich gerade sagen.
Ja, also ich habe es auch sehr, 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 sehr interessant, spannend gefunden. Perfektes Timing, 37 Minuten. Herzlichen Dank, lieber Christoph.
Vielen Dank.
Wir freuen uns, in Kürze sehen wir uns bei diversen Projekten
wieder. Jawohl. Und ich hoffe auch auf der Straße. Ja. Beim Radfahren, weil irgendwann muss man das auch ein bisschen verarbeiten und ein wenig wieder Ballast abwerfen. Und ja, das geht am besten über das Radfahren.
Spätestens im Oktober, dann wenn wir
genau, zu Augsburg. Genau.
Ein super Schlusswort. Vielen Dank, Christoph.
Danke euch.